Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Heute ist es nicht so schön draußen. Gestern fand ich, war es schon ein bisschen so wie Frühling. Heute ist es nicht so schön. Aber mal gucken, was der Tag noch so bringt. Was der Tag hier bringt, oder heute Morgen der Gottesdienst, ja, das wollen wir auch sehen. Das wollen wir in Gottes Hände legen. Dass wir da beschenkt werden, davon bin ich überzeugt, dass er uns begegnen will. Hoffe, unsere Herzen sind auch dazu bereit, ihm zu begegnen. Die kommende Woche steht unter dem Vers von Daniel 9, Vers 18. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das ist der Luthertext. Ich lese zu Hause die Hoffnung für alle. Und da geht es etwas ja, persönlicher, so finde ich, zu. Herr, höre doch jetzt, wenn ich zu dir flehe. Wir flehen zu dir, nicht weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du uns schon so oft gnädig gewesen bist. Ich finde den Daniel toll. Der hat ein unerschütterliches Vertrauen in Gott. Und wenn er sagt, Herr, höre doch jetzt, er hat den direkten Draht. Daniel erkennt, was nötig ist. Der hat genügend Selbsterkenntnis. Er sieht, wir brauchen deine Hilfe, nicht weil wir es verdient hätten. Er erkennt, was ich habe, bin und kann, das reicht nicht. Er schüttet vor Gott das Herz aus im Gebet und er hat Vertrauen darauf, dass Gott handelt. Ja, das ist mein Wunsch für den Gottesdienst heute hier, dass Gott durch diesen Gottesdienst an uns handelt, dass er redet, dass er für uns erfahrbar ist, dass wir auch, ich glaube, wir haben es alle nötig, Selbsterkenntnis gewinnen über unsere wirkliche Situation und dass er unser Herz in seine Gegenwart zieht. Ja, so feiern wir den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass wir dir Loblieder singen können, dass wir von dir wissen, wie groß und herrlich du bist und wie du reagierst über Raum und Zeit. Danke, dass du das in unsere Herzen gelegt hast, diese Erkenntnis über dich, wie groß deine Wunder sind und wie groß deine Barmherzigkeit zu uns Menschen ist. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du gegenwärtig bist. Dass wir uns hier in Freiheit versammeln können, dafür danken wir dir auch. Das ist nicht selbstverständlich. Wir bitten dich um deine spürbare Gegenwart, dass du uns berührst, dass du uns veränderst in diesem Gottesdienst. Bitte segne Jörg mit seiner Predigt, dass er das sagt, was du zu sagen hast zu uns. Öffne unsere Herzen, unsere Gedanken, nimm weg, was uns stören will. Es sind Barrieren von außen und es sind Barrieren auch in uns innen drin. Bitten dich um die Selbsterkenntnis, die wir brauchen, damit wir Veränderung von dir erfahren können. Danke, dass wir alle Sorgen auf dich werfen können, dass du ein großer Gott bist, der für uns sorgen will. Oft mangelt es uns da auch am Vertrauen. Bitte stärke du unser Vertrauen. Danke, dass wir dir nahe kommen können, dass du uns nahe kommst. Wir beten dich an, großer, ewiger Gott. Amen. Jetzt stelle ich euch auf die Probe. Nicht so toll im Gottesdienst, aber dann irgendwie doch. Ich werde es euch erzählen. Das ist Alice Cooper. Wer nicht kirchlich groß geworden ist und in meinem Alter ist, der kennt ihn. Alice Cooper wurde gestern 75 Jahre alt. Er heißt nicht wirklich Alice Cooper. Er heißt Vincent Fournier. Er kommt aus Amerika. Sein Vater war Wanderprediger. Er wurde also, wie man so sagt, christlich, großchristlich sozialisiert. Er hatte schon früh den Wunsch, Musiker zu werden, Rockmusiker. Was sein Vater dazu gesagt hat, das ist nicht notiert. Ich könnte mir vorstellen, dass der nicht so erfreut war. Die erste Band von Alice Cooper war regional sehr erfolgreich. Sie spielten Lieder der Beatles, aber das war zu wenig, das war ihm zu wenig. Alice Cooper traf bekannte Leute, die sich seiner annahmen. Aber so richtig wollte das mit dem Erfolg immer noch nicht klappen. Erfolgreich und in aller Munde wurde diese Band erst, als sie eine total gruselige und abgefahrene Bühnenshow inszenierte. Cooper trat zum Beispiel als Sänger in Zwangsjacke auf. Blut von Tieren wurde ins Publikum gespritzt. Hinrichtungen am Galgen oder seine Enthauptung wurden simuliert. Gruselig, wie gesagt. Es war auch erst ab 18 Jahre zugelassen zu der Zeit. Heute sind solche Dinge nichts Neues, aber zu der Zeit in den 70er Jahren, war das schon eine Herausforderung, auch die Texte seiner Lieder. Wenn ich das so höre, dann denke ich, was für ein verrückter, was für ein bösartiger, böser Mensch ist das. Aber dann habe ich weitergelesen. Ich wusste, dass er Christ ist. Wie verträgt sich das, sowas und Christ zu sein? Cooper sagt in einem Interview wörtlich: Bei mir gibt es keine Anspielungen auf Satanismus. Hätte ich so empfunden. Ich spiele manchmal den Bösen, den Schurken. Aber er wird am Ende jedes Mal getötet. Am Schluss ist die Auferstehung. Da kommt Alice im weißen Frack auf die Bühne. Mein Pastor kam einmal in die Vorstellung und sagte, dass er eine Figur zwischen Gut und Böse erlebt hat in der Show. Wobei das Gute aber die Oberhand behielt. Das ist es, was die Bibel im Buch der Offenbarung lehrt. Satan hebt den Kopf, doch er wird vernichtet. Soweit Alice Cooper. Das hätte ich nicht gedacht. Alice Cooper erlebte dann natürlich den klassischen Absturz. Alkohol, Drogen. Das beherrschte sein Leben. Für eine Zeit war das so. Er kam wieder davon los und bekennt, dass er es ohne Jesus nicht überlebt hätte. Alice Cooper ist seit mehr als 40 Jahren mit ein und derselben Frau verheiratet. Er hat 3 Kinder, geht regelmäßig in die Kirche und liest jeden Tag in der Bibel. Ich denke, Alice Cooper, alias Vincent Fournier oder wer auch immer da der Wahre ist, der weiß, was er nötig hat. Auch wenn es eine Zeit lang mal anders in seinem Leben aussah. Ich denke, wir alle wissen, was wir nötig haben. Sonst wären wir nicht hier. Ja, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr die bin, die ich mal gewesen bin. Ich bin jetzt schon einige Jahre im Glauben hier unterwegs, in der Gemeinde auch. Und ja, ich muss bekennen, da ist ein Wandeln auch nicht geblieben, wie ich war. Ich bin gläubig geworden, weil ich ein total verkorkstes Herz hatte, vernarbt, Wunden, die geschlagen sind. Viele kennen ja meine Geschichte auch. Und ich merke, dass ich am Anfang vielleicht gar nicht wirklich geglaubt habe, sicher an Gott, aber nicht das, was das bedeutet oder was Jesus für mich getan hat. Für mich war der Glaube zunächst mal Heilung, Hilfe, mit der Vergangenheit irgendwie klarzukommen. Und ich bin Gott unendlich dankbar, dass er das getan hat, dass mein Herz wirklich heile ist, dass ich jetzt hier stehen kann und auch so darüber reden kann. Aber ich bin noch viel mehr dankbar darüber, dass er mein Herz in seine Hand genommen hat und da Leben eingehaucht hat. Ich würde für mich den Vers in Anspruch nehmen, früher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß Bescheid. Ich weiß sicher noch nicht alles, ich bin gespannt, was da noch kommt. Da ist noch viel Potenzial, das weiß ich. Aber ich wollte das jetzt mal nur so von dem Lied her einfach so weitergeben, ja. Zum Glück bin ich nicht mehr. Vielleicht kann da auch einer so für sich das selbst so sagen. Zum Glück sind wir nicht mehr so, wie wir waren. Ich lese vor der Predigt aus Lukas 10 eine ganz bekannte Geschichte, Vers 38 bis 42. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eins aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Jesus ist in dieses Haus gekommen, zu Maria und zu Martha. Er hat beide besucht, war da. Aber nur eine hat das erkannt, was wirklich wichtig war. Wobei man die Martha nicht verurteilen muss. Sie hat das getan, was zu der Zeit üblich war. Gastfreundschaft zu üben, da zu sein. Und Jesus war nicht irgendein Gast. Die Martha, die hat es eigentlich richtig gemacht. Wie oft machen wir es eigentlich richtig und machen doch das Verkehrte und entscheiden uns in dem Moment nicht für das, was wirklich dran gewesen wäre. Die Maria hat erkannt, sie hat es nötig. Da war die Martha in dem Moment blockiert. Aber sie hat es doch noch verstanden, irgendwann.
Wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört, von nah und fern, von Menschen, wo sich Veränderungen eingestellt haben. Veränderungen, die eine ganze Menge bewirkt haben und die ihr Leben in eine besondere Richtung geprägt haben. Wenn ich mir ansehe, wie Jesus Menschen gesucht hat, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dann ist das ganz interessant. Wenn heute jemand eine Firma hat und jemand Neues sucht, den er oder sie anstellen kann, dann wird zunächst eine Bedarfsanalyse gemacht, ein Aufgabenprofil erstellt und festgelegt, was für eine Person man haben will. Man fragt nach den fachlichen, den menschlichen Voraussetzungen und Erfahrungen und ein kluger Chef auch danach, wie der mögliche Kandidat innerhalb einer Gruppe klarkommt. Jesus handelt zumindest ganz offensichtlich völlig anders. Und dazu lese ich Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen dort zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sagten, sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ein völlig anderer Ansatz, wie Jesus Menschen sucht, denen er diesen riesigen Auftrag mit der Verbreitung des Reiches Gottes an die Hand gibt. Und dieser Matthäus ist nicht nur der Schreiber des Matthäusevangeliums, sondern er ist gleichzeitig einer der 12 Jünger. Der 12 Männer, die Jesus ganz besonders ausgestattet und ausgebildet hat, damit er ihnen nach seinem Tod und Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, mit Hilfe des Heiligen Geistes die ganze Arbeit der Kirche auftragen konnte. Ein ganz anderer Ansatz. Jesus nimmt Menschen, die bereit sind, etwas Neues zu wagen, und bildet sie so aus, dass sie zu gebrauchen sind. Schwerpunkt meiner Predigt heute Morgen geht nicht so sehr um die Berufung, sondern um die Personen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Jesus wählt Menschen aus, die ihm nachfolgen sollen. Jesus geht, zieht durch die Lande und sieht da jemand, der sitzt an seiner Zollstation. Das war so für die, gut, hier in der Gegend kennt man das ja auch mit den Zollstationen, die es am Rhein gab, schon über viele, viele Generationen, aber das war damals für die Juden ein furchtbares Ärgernis. Denn sie mussten Zoll bezahlen auf Wege, die sie selber angelegt hatten, nur weil die Römer ihren Sold aufbessern wollten, ihr Einkommen vergrößern wollten und eine Möglichkeit gesucht haben, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. So wie wir das bis heute ja an manchen Organisationen in unserer heutigen Zeit kennen. Immer wieder gibt es Menschen, die andere ausbeuten wollen und davon selber profitieren. Und deswegen waren diese Leute verhasst. Irgendwann haben die Römer das aufgegeben, diese Zollstellen selber zu besetzen, weil sie gemerkt haben, wenn wir das machen, das gibt nur Ärger. Also haben sie Leute gesucht, die mit ihnen zusammengearbeitet haben und denen diese Möglichkeit verkauft, an dieser Zollstelle zu arbeiten. Teuer verkauft. Und einer dieser Leute war Matthäus. Und weil Leute, die mit den Römern zusammenarbeiteten, für die Juden sowieso schon ein rotes Tuch waren und dann auch noch in einer solchen Situation sie selber abzockten, waren diese Leute an der Zollstation für einen Juden absolut untragbar. Das waren Menschen, mit denen man nichts, absolut nichts zu tun haben wollte. Aber Jesus sieht die Menschen anders. Er achtet auf das, was aus den Menschen werden kann und nicht auf das, was sie gerade sind. Matthäus, dieser Zöllner, ausgestoßen, verachtet, reich und mächtig, zielstrebig bereit, Verantwortung zu tragen, kann die Konsequenzen beurteilen. Er ist auch bereit, alles, was er sich aufgebaut hat, loszulassen und mit Jesus durch die Lande zu ziehen. Wie man das sehen kann, wenn man einfach nur so da vorbeigeht? Die anderen haben überlegt, wie komme ich da möglichst glimpflich durch? Jesus sieht diesen Mann und er sieht Potenzial. Und Jesus, wenn er Menschen ruft, ruft ja nicht nur, dass sie eine Zeit lang hinter ihm herlaufen, auch wenn das so auf den ersten Blick so aussieht, aber dieser Begriff Nachfolge, das, wozu Jesus einen Menschen beruft, ist ja ein bisschen mehr. Es bedeutet zum einen, ich nehme dich an, so wie du bist. Du darfst in Zukunft dein Leben mit mir teilen. Das war damals bei den Jüngern ganz praktisch so. Jesus hat sie mitgenommen, wenn sie irgendwo was gekriegt haben zu essen, haben sie es untereinander geteilt, wenn nicht, mussten sie sehen, wo sie es herkriegen. Wenn ihnen jemand was gespendet hat, war das für alle. Man lernte gemeinsam miteinander klarzukommen und darauf zu vertrauen, dass es irgendwie klappt. Und diesen Leuten sagt Jesus, kommt und lernt von mir. Kommt und lernt von mir. Er teilt sein Leben und seine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, und sagt, wenn du bei mir mitmachen willst, guck, wie ich es mache und mach's nach. Überleg dir, was ich tue und versuch zu erkennen, was davon für dich genau das Richtige ist. Und er schickt dann auch die Jünger immer wieder aus, damit sie schon mal zeitweise lernen, wie das ist, wenn man nicht mit allen anderen zusammen ist, und sie Erfahrungen machen. Er bildet sie richtig aus, richtig gut. Jesus beruft Menschen nicht nur, damit sie in ihrem Leben in Ordnung kommen, sondern Menschen, die er in seine Nachfolge beruft, denen gibt er einen Auftrag. Einen Auftrag, der genau auf sie, auf ihre Persönlichkeit, ihren Hintergrund und alles abgestimmt ist. Und daraus ergeben sich neue Möglichkeiten. Jesus sucht Nachfolger und diese Nachfolger Jesu haben, und das ist das, was bei dem Matthäus so besonders auffällt, ein Herz für ihre, auch für ihre alten Freunde. Matthäus vergisst seine Freunde nicht. Die anderen Zöllner, die anderen, die mit ihnen in ihrer Klasse noch verkehrten, die mit ihnen zu tun hatten. Ob das Prostituierte waren, ob das alles Mögliche an Gesindel war, ganz egal, aber Leute, die in seinen Kreisen angesehen waren. Also alles Leute mit Geld. Und dieser Matthäus hat ein großes Haus, das gehört dazu bei seiner Aufgabe, das ist logisch, das hat er sich verdient. Und jetzt geht er her und macht eine Party. Er überlegt sich, wie kann ich das, was ich jetzt mit diesem Jesus erlebt habe, möglichst vielen meiner Freunde zugänglich machen. Er hat selber noch keine Ahnung, wie er das machen soll. Er weiß nicht, wie er das kann, ob er das irgendwann mal können wird, ist zu diesem Zeitpunkt für ihn selber noch nicht klar, aber er kann auch nicht die Klappe halten. Er kann nicht reden, sie nicht überzeugen, weil er viel zu wenig weiß und deswegen diese Feier. Auf der einen Seite eine Abschiedsfeier, auf der anderen Seite aber auch eine Feier, wo er deutlich macht, jetzt beginnt ein neues Leben in mir. Jetzt fange ich etwas Neues an. Und da sollen seine Freunde mit dabei sein. Und diese Party ist so groß, dass selbst die Pharisäer, die gut ihre Spitzel überall haben, aber ansonsten sich ja nicht um solche Leute gekümmert haben, weil die ja wirklich das Allerletzte waren, dass selbst die das mitkriegen. Denn dieser Matthäus lädt nicht nur seine Freunde ein, sondern genauso gut Jesus und seine Jünger. Denn er weiß, ich kann nicht reden, aber Jesus kann. Also, was soll's? Laden wir die zusammen ein und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht gelingt es ja, dass Jesus noch den einen oder anderen anspricht. Einem hilft oder was auch immer. Was auch alles er sich vorgestellt hat, wissen wir nicht genau. Spielt aber auch nicht die Rolle. Für Jesus war klar, er geht auf dieses Angebot von Matthäus ein. Matthäus macht diese Party und wir nennen diese Matthäus-Party auch bis in die heutige Zeit, weil es eine Möglichkeit ist, Menschen, die aus einem ganz anderen Umfeld herauskommen, mit ihrem gesamten Freundeskreis ein bisschen in Verbindung zu bringen mit Menschen, die in einem Gemeindeverbund irgendwo da sind. Man lädt die Leute zusammen ein, dass man miteinander feiert, miteinander fröhlich ist, isst und trinkt und sich unterhält, was ja ganz zwangsläufig passiert. Und Jesus macht das alles mit. Er unterstützt seine Nachfolger. Er weiß einfach, wie das aussieht. Und in diese Situation hinein kommen diese Pharisäer natürlich her, sprechen natürlich wieder nicht mit Jesus, sondern mit denen, die schon hinter ihm herlaufen, den paar Jüngern, die er schon hatte vorher, und sagen denen, also was macht euer Meister da? Das geht nicht. Ist vom Gesetz her verboten. Du darfst nicht unter einem Dach mit jemandem sitzen, der mit den Römern kollaboriert, der Sünder ist. Das ist nicht erlaubt. Das macht dich unrein. Wie kann dieser Mann von Gott reden und dann so etwas tun? Und die Jünger zu der Zeit, völlig unausgebildet, noch keine Ahnung, sagen wahrscheinlich erstmal gar nichts. Aber Jesus antwortet für seine Jünger und gibt ihnen eine Antwort, die sie überhaupt nicht hören wollen. Wo er ihnen deutlich macht, wie das ist mit dem Gesetz Gottes. Was Gott wirklich wichtig ist. Und dass auch wenn er bestimmte Regeln bricht, das damit überhaupt nichts zu tun hat, dass es ihm wichtig ist, das zu tun, was Gott von ihm will. Er macht deutlich, dass Nachfolger Jesu zum einen wissen, wer sie selber sind, aber auch wer Jesus ist. Und was davon richtig und was davon falsch ist, das legt nicht die Gesellschaft fest, sondern das legt Jesus fest. Er gibt neue Maßstäbe. Von den jüdischen Traditionen, dem jüdischen Gesetz her, hatten die Pharisäer recht. Damit der Glaube Bestand hat, das war einfach der Gedanke, der dahinter steckt, darf man einfach nicht zu viel Gemeinschaft mit Leuten haben, die anders denken. Denn wenn diese anderen Leute ständig über andere herziehen und negativ reden, wirkt sich das aus auch auf diejenigen, die zum Volk Gottes gehören. Damals und heute. Nicht viel anders. Das heißt, wenn man zu viel Kontakt hat zu Leuten, die ganz bewusst in eine ganz andere Richtung ziehen als zum Glauben, kann das dazu führen, dass man selbst in Schwierigkeiten kommt. Deswegen ist es gut, Jesus dann mit dabei zu haben. Dann sieht das anders aus. Aber in der Vergangenheit Israels ist das so oft passiert, dass die sogar ganz andere Götter angebetet haben, alles Mögliche gemacht haben, was wirklich falsch war und dazu geführt hat, dass man seinen Gott immer und immer wieder fast verloren hat. Und Jesus macht jetzt deutlich mit seiner Antwort, dass es hier nicht mehr so weitergehen kann. Dass Abgrenzung von Menschen, die nicht mit Gott leben, nicht mehr der Weg sein kann. Und benutzt dazu wieder das Alte Testament, einen Text aus dem Propheten, diesmal vom Propheten Hosea, wo es darum geht, dass der Hosea deutlich macht, was Gott ihm offenbart hat. Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Die Opfer waren vorgeschrieben im Gesetz. Damit hat man seine Treue zu Gott bekundet, um Vergebung gebeten und so weiter und so weiter. Aber Hosea gibt von Gott weiter, Leute, das, was ihr macht, hat nichts mit dem Eigentlichen zu tun. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ihr alles richtig macht und damit gut dasteht, sondern es geht darum, wie ihr mit Menschen umgeht. Untereinander und auch darüber hinaus. Wie ihr mit Menschen umgeht. Was ist euch wichtig? Dass ihr selber gut dasteht und euren Weg zum Himmel, falls ihr überhaupt daran glaubt, irgendwo auf die Reihe kriegt und festmacht? Oder geht es euch in erster Linie darum, das, was ihr von Gott bekommen habt, das, womit Gott euch beschenkt, wie Gott mit euch umgegangen ist, er ist immer und immer wieder barmherzig mit euch gewesen. Durch die Geschichte hindurch hat er immer und immer wieder vergeben, er hat immer wieder auf die Beine geholfen. Wenn das Gott ist, wie könnt ihr euch dann einfach so gegen die anderen stellen? Dann geht es darum, auch so barmherzig zu sein. Von dem, was Renate eben über den Alice Cooper gesagt hat, muss ich gestehen, das hätte mich weit über meine Fähigkeiten provoziert. Zu sagen, also das, was der Mann da gemacht hat, diese Dinger, die der abgezogen hat, noch als tragbar anzusehen und noch als positiv anzusehen, konnte ich nicht, könnte ich nicht. Würde mir sehr, sehr schwer fallen. Aber Gott hat ihn wieder zurückgeholt. Er hat ihn fallen lassen, ihn in diese Bereiche hineinrutschen lassen, die ihn ganz weit weg von Gott brachten. Und trotzdem blieb etwas. Oder es ist wieder neu aufgewacht in seinem Leben. Und das ist das, wie Gott mit Menschen umgeht. Er will barmherzig sein und will wieder auf die Beine helfen. Er will wieder neu weitergehen. Und das ist eben das Wichtige. Unsere Beziehung zu Jesus ist das, was entscheidet. Nicht, was wir getan haben, sondern wie wir mit Jesus leben. Barmherzigkeit und nicht Opfer. Das Leben mit Jesus und nicht nach außen irgendwo gut dastehen. Es geht darum, dass Gott es vorzieht, wenn wir in der Verbindung mit ihm leben und nicht, dass wir durch Opfer oder Ähnliches versuchen, Falsches wieder zu bereinigen. Wenn Jesus das in diesem Zusammenhang sieht, dann verstehe ich das so, dass er damit ausdrückt, das eigentliche Motiv unseres Lebens sollte nicht sein, dass ich alles richtig mache, sondern es sollte sein, dass ich liebe. Und zwar mit der Liebe, die Gott uns gibt, die den anderen sucht, die den anderen sieht in seiner Situation, egal wo er gerade steht, und versucht, da zu helfen und weiterzubringen. Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die es noch nicht kennen, das ist das eine. Menschen, die gefallen sind unterwegs, ist das nächste. Und so gibt es viele, viele andere Menschen, die immer wieder Hilfe brauchen. Das wissen wir doch von uns selber. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das kapieren und in unserem Leben auch so festmachen. Jesus sucht Menschen, die mit ihm zusammen anderen Menschen helfen. Ihnen klar machen, wer Gott ist, dass er sie liebt und das, indem man selber diese Liebe weitergibt. Ich muss natürlich wissen, wo meine Grenzen liegen, was ich tue und was auch da nicht immer ganz einfach ist. Aber das Entscheidende ist, Gott geht seine Wege mit uns. Und das ist einfach das, was für uns dran ist. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du unser Gott bist. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du nicht nur Mensch geworden bist, dass du für unsere Erlösung dein Leben gelassen hast, dafür, um uns alles vergeben zu können, was in unserem Leben falsch gelaufen ist, sondern dass du uns auch gezeigt hast, wie Liebe ist, wie Liebe geht. Menschen zu sehen, die Hilfe brauchen und nicht in dem, was sie falsch gemacht haben. Ich bitte dich darum, dass du uns mehr und mehr auch damit ansteckst, dass wir nicht mehr anders können, so wie der Matthäus, dass wenn wir selbst etwas mit dir erlebt haben, dass wir das teilen, weitergeben und andere versuchen, mit dir in Verbindung zu bringen. Danke dafür, dass du da bist. Danke dafür, dass du mit uns gehst. Und lass uns wirklich nicht zuerst fragen, was ist für mich gut, sondern was ist mit den Menschen, die ich sehe? Wer hat es von denen nötig, Hilfe zu bekommen? Wer hat es nötig, neu anzufangen? Wer hat es nötig, jemanden einfach zu haben, dem man ein offenes Ohr gibt? Wer hat es nötig, in anderer Art und Weise Unterstützung zu sein? Danke dafür, dass du uns die Kraft dazu gibst und die Möglichkeiten und dass wir mit dir gemeinsam diesen Weg gehen können. Amen.